In dieser Podcast-Folge werden sexualisierte Gewalthandlungen und deren Folgen für die Betroffenen geschildert, die retraumatisierend sein können. Wenn diese Themen für euch belastend sind, hört die Folge mit einer Person eures Vertrauens.
Wenn bei den Frauen, wo keiner weiß, wie sie heißen, wo keiner weiß, aus welchen Ländern sie kommen, die unsere Sprache nicht sprechen, die ja jeden Tag brutal vergewaltigt, ausgenutzt werden, wie Dreck weggeworfen werden, solange wir da nicht hinschauen, nützt auch eine echte Gleichberechtigung in den Vorstandsetagen nichts. Je tiefer man reingeht, desto widerlicher und unappetitlicher und wird's. Und zum anderen schämt man sich immer mehr, dass man in diesem Land wirklich der Hotspot für Menschenhandel und Prostitution ist.
Vorläufige amtliche Ergebnis.
Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Moin, ich bin Jan Schüttmann und ihr hört Absolute Mehrheit, den Podcast über politische Visionen. Und mir gegenüber im Studio sitzt eine Politikerin, die ich einfach mal mit ihrer Insta-Bio vorstelle. Mama, Gamerin, Jägerin, Fränkin, süchtig nach Sonne, Chili, intelligenten Menschen und viel Pink. Ich begrüße die CSU-Politikerin Dorothee Bär.
Hallo Herr Schüttmann.
Eins der Wörter in Ihrer Selbstbeschreibung sticht da so ein bisschen raus. Sie sind Gamerin. Wie kann ich mir das vorstellen? Sitzen Sie zu Hause in einem Gamersessel in Jogginghose mit einer Dose Energy Drink und zocken Fortnite?
Also ehrlicherweise hat ja Karl Lagerfeld gesagt, dass man die Kontrolle über sein Leben verloren hat, sobald man in Jogginghosen rumrennt. Also insofern das nicht. Und das ist auch der Teil in meiner Biografie auf Insta, über den sich meine Kinder immer furchtbar aufregen, dass der so drin steht.
Warum?
Also ehrlicherweise stand der wahrscheinlich schon drin, bevor ich Kinder hatte. Deswegen ist es normal. Die regen sich auf, weil sie meinen, ich bin keine echte Gamerin, weil meine Spiele nicht die wären, die man heutzutage zu spielen hätte. Also die spielen andere Sachen. Nee, ich habe deswegen Gamerin, weil ich sehr, sehr stark mit der deutschen Computerspielindustrie verwoben bin. Ich habe mit Kolleginnen und Kollegen damals den ersten deutschen Computerspielpreis ins Leben gerufen. Ich war dann später auch Juryvorsitzende. Nicht nur beim DCP, sondern auch bei der Gamescom jedes Jahr gewesen und finde einfach auch Spielen ganz großartigen Freizeitausgleich. Wenn ich jetzt sagen müsste, ob ich eine gute Gamerin bin, würde ich sagen, extrem lausig. Ich habe gegen meinen Bruder zum Beispiel noch nie gewonnen.
Was spielen Sie denn so?
Ja, das sage ich nicht, weil ich dann jedes Mal so einen Shitstorm bekomme.
So schlimm kann es
nicht
sein.
Doch. Aber es ist jetzt nicht so, wie meine Kinder sagen würden, was nicht stimmt. Du spielst doch nur Candy Crush und so, das stimmt natürlich nicht. Aber was mich jetzt sehr gefreut hat, für ein Spiel mache ich jetzt doch Werbung, weil es eins ist, was mein Bruder und ich in unserer Kindheit sehr viel gespielt haben und was jetzt neu wieder mit dem Crowdfunding-Projekt rausgekommen ist und mein Bruder da auch ein bisschen mit beteiligt war, ideell. Und zwar You Don't Know Jack ist ganz neu rausgekommen.
Ich erinnere mich.
Ich liebe es so sehr und ich habe neulich, als wir 4-5 Runden gespielt haben, immerhin eine davon gewonnen, habe auch dann den Screen abfotografiert und ausgedruckt und ja.
Gibt es in Ihrer Partei oder Fraktion noch andere Abgeordnete, die zocken? Vielleicht irgendwie nachts Multiplayer-Session mit Markus Söder?
Das jetzt weniger, weil wenn wir zum Beispiel FIFA spielen würden und er den Club nehmen würde und ich die Bayern,
ist unfair, ne?
Weiß ich natürlich auch, wie es ausgehen würde, auch wenn es bei uns im Moment nicht ganz so perfekt läuft.
Europa League ist noch drin, würde ich sagen.
Champions League ist mein einziges, was mir wichtig ist.
Ist ja noch offen. Gaming war für Sie nicht immer nur privates Vergnügen, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angeteased, Sie waren in der letzten Bundesregierung Beauftragte für Digitalisierung. Welche Rolle hat Gaming da bei dieser Aufgabe gespielt?
Also Games hatte leider Vorteil, Nachteil, wie auch immer. Es ist immer ein bisschen unliebsam auch hin und her geschubst worden, auch in den Bundesregierungen. Also ganz am Anfang war es ja beim BKM angesiedelt, also beim Beauftragten für Kultur und Medien. Als ich dann als ich überhaupt erstmalig einen Job hatte auf der anderen Seite im Verkehrsministerium als Staatssekretärin, haben wir es bekommen vom BKM, weil einfach bei mir eine andere Leidenschaft vielleicht da war als bei anderen. Und dann habe ich auch wieder versucht, einen Teil mit ins Kanzleramt zu nehmen. Aber es ist schwierig, weil man braucht natürlich schon einen operativen Stab. In dieser Periode habe ich es 0,0 verstanden, warum die Digital First Bedenken Second Partei ohne Not es vom Verkehrsministerium rüber ins Wirtschaftsministerium geschoben hat. Ja, und da ist es meines Erachtens jetzt auch nicht so, dass man sich da so liebevoll drum kümmert und im Kanzleramt und beim BKM auch nicht, weil es jetzt wieder eine Aufteilung gibt. Also Games haben leider nicht den Stellenwert, den sie verdienen, auch innerhalb der Bundesregierung.
Heute sind Sie in Anführungsstrichen nur noch einfache Abgeordnete. Inwieweit war das für Sie eine Umstellung im Alltag oder hat das vielleicht für Sie auch Chancen ergeben, sich in der Opposition neu aufzustellen und vielleicht auch mehr Verantwortung in der Partei zu übernehmen?
Also nur einfache Abgeordnete stimmt nicht, weil ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende bin und das ist noch ein zusätzliches Amt, was innerhalb der Fraktion jetzt schon eins der höchsten ist, die man erreichen kann.
Aber halt nicht mehr in Regierungsverantwortung.
Nicht mehr in Regierungsverantwortung, aber ich sage es deswegen auch so, gar nicht meinetwegen, sondern weil für mich war immer das Mandat das Allerwichtigste. Also ich bin jetzt in der sechsten Periode, die ersten beiden Perioden war ja noch ein anderer CSUler in meinem Wahlkreis, da war ich über die Liste, aber jetzt seit vier Perioden zum vierten Mal direkt gewählt und das ist eigentlich das, was mich immer wesentlich mehr begeistert oder auch, wenn ich mich entscheiden müsste, ein Regierungsamt oder Legislative, würde ich mich immer fürs Mandat entscheiden, weil es halt was anderes ist, wenn du halt nicht jedes Mal, einmal nicht, aber ansonsten immer mit einer absoluten Mehrheit nach Berlin geschickt wurdest, tatsächlich, aus der Bevölkerung raus. Und so ein Amt in der Regierung entscheidet ja meistens nur einer, der Parteivorsitzende. So. Und aber so ein Mandat, da braucht man halt sehr viele Wählerinnen und Wähler. Und deswegen ist das schon was ein bisschen einen mehr stolz macht, sage ich mal.
Heute sind wir hier, um zu besprechen, welche Themen Ihnen persönlich am wichtigsten sind. Aber treue Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass wir unsere Gäste erstmal um ein Zitat bitten, das die eigene politische Idee am besten beschreibt. Was haben Sie uns mitgebracht?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, es beschreibt meine eigene politische Idee am besten. Aber etwas, was mich in diesem Jahr wirklich sehr geprägt hat, war, wir haben ja jedes Jahr am Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus eine Gedenkstunde im Deutschen Bundestag. Und noch ist es ja möglich, dass wir Zeitzeugen haben. Und dieses Jahr hatten wir nicht nur Zeitzeugen, sondern auch jemanden aus der zweiten Generation danach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich mir gedacht habe, naja, ist so eine Rede von jemandem, der jetzt nicht aus Auschwitz befreit wurde und der den Holocaust nicht selber miterlebt hat, sondern der halt nur in Anführungszeichen Kind ist, bekommt man so eine emotionale Stimmung überhaupt im Plenarsaal rüber. Und ich muss wirklich sagen, dass die Rede, die Marcel Reif gehalten hat, ganz, ganz, ganz herausragend war. Und er hat uns am Schluss ein Zitat mitgegeben, nämlich sei ein Mensch. Und es ist so ganz einfach, ja, sei ein Mensch. Und es hat mich ein bisschen auch an die Worte meiner Uroma erinnert, die immer gesagt hat, ach, wir bräuchten gar nicht so viel Gesetze, wenn jeder einfach nur anständig wäre. Und es spielt natürlich schon eine Rolle, weil ich mir das auch im Politischen schon seit vielen Jahren überlege, also eher das, was meine Uroma gesagt hat, warum brauchen wir eigentlich so viele Regeln, so viele Gesetze, wenn sich einfach jeder nur an das halten würde, was sich gehört oder eben nicht gehört. Und dieses sei ein Mensch hat es aber, finde ich, nochmal mehr auf den Punkt gebracht, weil, wie gesagt, jeder sollte am besten gucken, dass er möglichst menschlich nicht nur mit sich selber, sondern mit allen anderen umgeht. Und das würde schon sehr helfen. Klar braucht man Regeln fürs Miteinander, leider, muss man manchmal sagen. Aber die Rede war hervorragend. Ich kann nur jedem empfehlen, die nochmal nachzuhören. Und er hat es wirklich geschafft, auch wenn er tatsächlich natürlich nur indirekt, aber davon massiv betroffen war, es sehr, sehr gut rüberzubringen, was es bedeuten würde, wenn wir solche Verhältnisse hätten, wie sie damals in Deutschland vorgeherrscht haben.
Ich würde sagen, das Menschliche kommt auch in vielen Themen, die Sie heute mitgebracht haben, rüber. Wir starten einfach mal rein und zwar fangen wir mit dieser Maßnahme an.
Kaum jemand spricht drüber, aber Millionen von Menschen tun es. Sie bezahlen für sexuelle Handlungen. In Deutschland waren laut Statistischem Bundesamt Ende 2022 ca. 28.000 Prostituierte gemeldet. Man geht allerdings von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus. Zusätzlich werden mutmaßlich tausende Frauen Opfer von Menschenhändlern und zur Prostitution gezwungen. Unter anderem deshalb wird über ein Sexkaufverbot debattiert. Die einen sagen, ein Großteil der Frauen sind nicht freiwillig in die Prostitution gegangen. Andere lehnen ein pauschales Verbot ab und sagen, dass Frauen die Selbstbestimmung über den eigenen Körper genommen wird.
Das ist zum Anfang natürlich erstmal schon ein ziemlich heftiges Thema. Ihre erste Maßnahme ist die Einführung eines Sexkaufverbotes nach dem sogenannten nordischen Modell. Dafür muss man aber erst einmal klären, wo beginnt für Sie Prostitution?
Also Geld schließt für mich Freiwilligkeit aus bei sexuellen Handlungen. Wenn man es mal ganz so kurz und knapp auf den Punkt bringen möchte, weil diese vermeintliche Mehr der Selbstbestimmung, die mag ja gegeben sein, wenn man wirklich sagt, es macht einen glücklich und man kann sich am Tag nichts Schöneres vorstellen, mag alles sein. Und vielleicht gibt es auch ein paar, die dann jetzt rumschreien und sagen, ich mache das aber alles freiwillig. Und man kann auch diskutieren, was ist mit Escort, was ist mit anderen Fragestellungen. Aber es spiegelt einfach nicht die Lebensrealität der Tausenden von Frauen wider. Sie haben es gerade selber gesagt, angemeldet 28.000 Ende letzten Jahres, Dunkelziffer, konservativ geschätzt 250.000. Andere reden von 400.000.
Manche bleib mal, auch von 80.000, manche Studien oder
ja, 90.000. Also ich sag mal, nee, die 250.000 ist eigentlich eine, die auch vom Deutschen Institut für angewandte Kriminalitätsanalyse auch eine ist, die sehr tief angesetzt ist. Und deswegen würde ich sagen, das ist schon eine sehr realistische Zahl. Und ich habe mich jetzt wirklich jahrelang mit dem Thema beschäftigt. Und oft ist es ja so, das kennen Sie als Journalist, Sie beschäftigen sich mit etwas und gehen rein. Mhm. Und irgendwann sagt man ja so schön, man kann auch mal eine Geschichte zu Tode recherchieren und dann gibt's Pros und Cons und so weiter. Bei dem Thema muss ich sagen, je tiefer man reingeht, desto widerlicher und unappetitlicher und wird's. Und zum anderen schämt man sich immer mehr, dass man in diesem Land wirklich der Hotspot für Menschenhandel und Prostitution ist. Und deswegen ist das eine meiner wichtigsten Maßnahmen, weil ich brauche nicht, was ich auch jahrelang gemacht habe, darüber zu diskutieren, wann haben wir Parität im Bundestag, wann haben wir Parität in den Chefetagen, wenn bei den Frauen, wo keiner weiß, wie sie heißen, wo keiner weiß, aus welchen Ländern sie kommen, die unsere Sprache nicht sprechen, die ja jeden Tag brutal vergewaltigt, ausgenutzt werden, wie Dreck weggeworfen werden, solange wir da nicht hinschauen, nützt auch eine echte Gleichberechtigung in den Vorstandsetagen nichts.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind tief in dem Thema drin. Ich musste mich einlesen zu großen Teilen, weil ich da nicht so tief drin bin. Und jetzt haben wir die, ich sag mal, ein bisschen undankbare Aufgabe, in einer relativ kurzen Zeit ein so großes Thema ja hinreichend abzubilden. Und ich glaube, dass man da ein paar Verständnisfragen, glaube ich, erstmal etablieren muss. Also ich meine, wenn ich jetzt beispielsweise mich entscheiden würde, einen OnlyFans-Account aufzumachen und ich sage, ich mache Fotos von mir, die wie auch immer geartet nackt sind, wäre das bei Ihrer Idee von einem Sexkaufverbot mit drin?
Also es gibt auch noch ein ganz, ganz breites Themenfeld der Pornografie. Und da würde ich jetzt ehrlicherweise das Fass überhaupt nicht aufmachen, weil es gibt immer noch so Randerscheinungen, über die man sprechen kann. Mein wichtigstes Anliegen, um es überhaupt erstmal durchzubekommen, ist, dass eigentlich den Menschen, denen so geht wie Ihnen, die sich nie damit beschäftigt haben, die dann auch mit so flapsigen Aussagen kommen, wie ja, vielleicht machen sie es ja gerne, vielleicht machen sie es ja freiwillig, ältestes Gewerbe der Welt, hahaha, einfach mal die Fakten auf den Tisch zu legen.
Doch,
die finden es schon, weil sie sagen, na, das ist doch schnell verdientes Geld und wenn die es will, ist doch einfacher, als beim Aldi an der Kasse zu stehen. Natürlich kommen solche Aussagen und ich kann Ihnen auch sagen, was ich in den letzten 2 Jahren für Zuschriften bekommen habe. Also tut mir sehr leid auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was die sich jeden Tag für einen Dreck da durchlesen müssen. Aber natürlich kommen solche Aussagen. Wenn ich mir aber die Situation anschaue, dass über 90% der Prostituierten im Dunkelfeld jetzt schon sind, weil sie eben sich nicht angemeldet haben, weil sie irgendwo gehalten werden oder in irgendwelchen Wohnungen sind, Laufhäusern sind. Nur über 90% der Prostituierten auch aus dem Ausland kommen, die meisten aus Rumänien, aus Bulgarien. Jetzt auch die Anzahl der ukrainischen Prostituierten, die sich verdoppelt hat seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wenn man sieht, dass die meisten Frauen am Tag zwischen 10 und 15 Freier bedienen müssen, um überhaupt ein Mini-Taschengeld zu haben, weil das meiste wird ihnen von den Zuhältern ohnehin abgenommen, die alles machen müssen. Ich erspare wirklich alle widerlichen Details. Wir können da auch gerne reingehen, wenn das notwendig ist. Aber wer macht denn 10 bis 15 Mal am Tag das Ganze freiwillig und selbstbestimmt? Niemand. Das macht man noch nicht mal in der Anfangszeit der allerglücklichsten Beziehung. Und wenn Sie mit Frauenärztinnen sprechen, dann sagen die auch, alleine die Verletzungen, die jeden Tag jeder Frau zugeführt werden, übrigens nicht nur im Vaginalbereich, im Analbereich, sondern natürlich auch oral aus Gründen. Da sind so viele Verletzungen da, physische Verletzungen, psychische Verletzungen. Und was mich am meisten auch beschäftigt hat, waren die Aussagen von der Ärztin, die gesagt hat, dass die posttraumatischen Belastungsstörungen von einer Prostituierten höher sind als bei einem Soldaten, der aus dem Auslandseinsatz zurückkommt. Und das sind alles Frauen, wo weggeschaut wird. Ich fand es gut, dass die Süddeutsche Zeitung jetzt nochmal mal ein sehr, sehr langes Stück gemacht hat, auch zu dem Thema, auch in Schweden vor Ort war, die ja 1999, genau, das nordische Modell eingeführt haben, die auch mal anhand von bestimmten Prostituierten gezeigt haben, was die machen müssen, inklusive harter Drogen, um überhaupt das überstehen zu können.
Ich glaube trotzdem, dass man einfach für die Differenzierung halt einfach festsetzen muss, es gibt ja unfassbar viele Bereiche von Prostitution. Es gibt Strip-Dancing, es gibt Escort-Services, es gibt Domina-Services, es gibt Erotikmassagen und es gibt auch jede Menge digitale Services, wie irgendwie Pornos und Cam-Angebote, die man ja auch nicht unterschätzen darf, weil es wird ja auch immer wieder, gerade beim Menschenhandel, es werden auch Leute gezwungen, vor Cams zu arbeiten beispielsweise. Da muss man ja irgendwie auch sagen, was würde damit gleichzeitig mit abgeschafft werden? Wo zieht man die Grenze? Würde man dann auch Cam-Angebote quasi einfach, ja, verbieten lassen per se? Weil ich meine, das ist ein internationales Geschäft und sowas. Da fragt man sich halt einfach, wo geht man da rein? Und mit diesem nordischen Konzept, vielleicht fangen wir damit mal an. Der wichtigste Punkt, ich meine, das umfasst wahnsinnig viele Möglichkeiten oder Maßnahmen. Der wichtigste Punkt ist ja, dass nicht die Prostituierten selbst bestraft werden, sondern die Freier und die Zuhälter.
Genau. Diejenigen, die Sex kaufen, werden quasi bestraft und die Frauen kommen aus der Strafbarkeit raus. Wobei das nordische Modell oder wir haben es auch Mehrsäulenmodell noch in unserem Papier jetzt der CDU-CSU-Bundestagsfraktion genannt, basiert auf unterschiedlichen Säulen. Es fängt eben schon mal damit an, dass Frauen überhaupt nicht in die Prostitution reinkommen. Weil auch das gehört leider zur traurigen Wahrheit. Die Mehrheit der Prostituierten ist auch in der Kindheit, in der Jugend sexuell missbraucht worden. Das heißt, die haben natürlich auch schon ein ganz anderes beziehungsweise gar kein Selbstwertgefühl, sind eh schon auch oft körperlich und seelisch zerstört und haben auch oft das Gefühl, dass sie gar nichts anderes können oder nichts anderes wert sind, weil sie das eben auch schon gelernt haben oder gebrochen sind oder erst später gebrochen wurden. Also gerade bei den Osteuropäerinnen ist ja eine der beliebtesten Methoden die sogenannte Loverboy-Methode.
Was heißt das?
Naja, also Frauen werden hierher geholt, bleiben wir mal bei den Rumäninnen, werden hierher geholt, haben dann plötzlich den weißen Ritter oder den Ritter auf dem weißen Pferd, wie auch immer, der sie rettet und sagt, ja, hier und neues Leben in Deutschland und erst glücklich und dann Geschenke und dann machen die das wahnsinnig gut in ihrer Beziehung, in den Job und weil sie es so gut machen, komm, einmal so mein bester Freund und hier, komm, der muss ja auch mal, du bist doch die Allerbeste. Und dann kommt der beste Freund und dann kommt der nächste beste Freund und plötzlich sind die in einem wahnsinnigen Abhängigkeitsverhältnis, dann gibt es Schläge, dann gibt es wieder Rosen und sind so in einer psychischen Gewalt erstmal gefangen, werden dann auch ständig Zuckerbrot und Peitsche wieder rein und wieder raus, bis sie halt dann tatsächlich in der Prostitution abgerutscht sind, bis die nächste kommt. Und bei anderen Ländern funktioniert es nicht. Bei den Afrikanerinnen werden Voodoo-Methoden angewendet, die werden dann verhext und die ganze Familie wird verzaubert und verhext. Das hört sich alles für unsere westlichen Ohren. Da ist es halt so. Wenn die ganze Familie plötzlich mit einem Bann oder Fluch belegt ist, dann wird es halt geglaubt in bestimmten Kulturkreisen. Und in Asien gibt es nochmal andere Möglichkeiten, die Frauen hierher zu bekommen. So. Aber eins eint ja alle. Es ist immer ein Machtgefälle. Mhm. Es ist zu 99% immer, vielleicht sogar mehr, aber ich bleibe mal bei 99, Mann gegen Frau, immer dieses Machtverhältnis, immer dieses Unterdrücken in jedem einzelnen Bereich. Und jetzt kann man natürlich über Whataboutismus und was ist denn dann mit Onlyfans und so, das kann man alles machen. Wir haben auch einen Parlamentskreis im Bundestag.
Aber das sind Fragen, die gestellt werden.
Naja, also die Fragen wurden tatsächlich so noch nicht gestellt, weil...
Also online, das ist ein großes Thema.
Ja, aber... Es ist deswegen kein großes Thema, weil die meisten wirklich Angst haben um die knallharten Besuche bei Prostituierten. So. Und wir haben auch in unserem Parlamentskreis, der heißt auch Prostitution und Pornografie, da kann man auch natürlich das alles noch ausweiten. Nur ich glaube, für einen ersten Schritt würde man sich da jetzt erstmal komplett überheben. Wobei, wenn man hinter die Kulissen der Pornoindustrie blickt, genauso wie sie es beschreiben, ist ja richtig, das leugnen ja auch die meisten. Nur weil man dann an den Bildschirmen zusammengeschnitten nur fröhliche Gesichter sieht, heißt es ja nicht, dass da nicht ein ganz anderer Druck, eine ganz andere Gewalt auch da ausgeübt wird. Ja. Definitiv, haben Sie völlig recht, aber das wird komplett ausgeblendet. Nur ich glaube einfach, um es überhaupt mal in Deutschland hinzubekommen, muss man die verschiedenen Säulen gleichzeitig angehen. Wenn man merkt, man kann Frauen in der Prostitution nicht schützen, muss man sie schon mal davor schützen. Also ist das Erste schon mal im Vorfeld Aufklärung, Kampagnen.
Ich glaube, da würde ich gleich gerne drauf kommen. Was mich interessiert, ist erstmal beispielsweise in manchen Städten beispielsweise,
Hamburg, Pauli, Reeperbahn, da gehört das ja teilweise mit zum Stadtbild. Das ist ja quasi akzeptiert, dass ein ganzer Teil von Hamburg durch ein Rotlichtmilieu geprägt ist. Was bedeutet dieses nordische Modell für diese Städte? Würde das dann quasi die Reeperbahn einfach komplett einfach wegkommen?
Ja. Absolut. Und ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht diejenigen, die sagen, oh, das gehört doch so eine kulturelle Geschichte in Hamburg. Also ich weiß nicht, warum sich Hamburg unnötig klein macht. Hamburg ist so eine großartige Stadt, die meines Erachtens das überhaupt nicht notwendig hat zu sagen. Aber wir leben ja auch von der Rotlichtmeile. Nee, brauche ich nicht. Es gibt in Hamburg ganz andere, ganz großartige touristische Möglichkeiten. Und da bin ich auch dem Bundeskanzler dankbar, der ja immerhin mal auch erster Bürgermeister in Hamburg war, der das auch als großes Problem beschrieben hat und auch Prostitution als das gekennzeichnet hat, was es ist, im Vergleich zur Bundesfrauenministerin, die da ein bisschen lockerer über die ganze Sache hinweggeht, weil er in der Regierungsbefragung mir gegenüber aufrichtig betroffen aufgrund der Zustände in unserem Land war. Und er hat ja immerhin auch als Lokalpolitiker dort vor Ort auch genau diese Einblicke gehabt. Also deswegen, nur weil es es immer in Hamburg gab, nein, das muss natürlich genauso weg.
Können Sie das vielleicht mal kurz einordnen? Es gibt circa 2300 lizenzierte Bordelle in Deutschland. Mhm. Ich meine, das sind auf dem Papier erstmal dann Businesses, die auch Steuern zahlen, wo Menschen auch, da arbeiten Menschen, die haben, ich weiß nicht, ich tue mich schwer damit zu sagen, irgendwie, das sind seriöse Bordelle, weil sie registriert sind, aber im Endeffekt sind es ja doch Menschen, die davon leben und auch eine Existenz da haben. Was macht man, wenn man dann sagt, okay, dieses Business ist aktuell, ist es erlaubt, ist es in der Form, da haben sich Leute selbstständig gemacht und dann wird das abgeschafft. Landen diese Menschen dann erstmal im Bürgergeld oder gibt es dann Angebote, dass sie dann was anderes machen können? Wird es da Auffangnetze geben? Würde es da eine Betreuung geben für?
Das sind genau die drei Säulen, die ich ansprechen wollte. Also einmal eben, dass man gar nicht erst reinkommt, dann was macht man mit denen, die quasi drin sind? Und dann ist das Entscheidende, was passiert eigentlich danach? Und da interessiert mich ehrlicherweise nicht, wie sich der Bordellbesitzer danach seine Kohle verdient, weil der verdient die sich auch nicht nur als Bordellbesitzer, sondern da sind auch in der Regel Waffenhandel, Geldwäsche, da ist ja das ganz große Kino dann auch dort.
Aber es gibt keine seriösen Bordellbesitzer in der Form.
0,0. Und aber die Frauen haben natürlich die Möglichkeit, dann auch durch Aussteigerprogramme in andere Berufe zu kommen, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen. Und es ist ja nicht so, dass der Staat grundsätzlich es nie macht, dass man sagt, man löst ein Geschäftsmodell auf. Also auch wenn Sie jetzt sagen, es ist vielleicht weit hergeholt, aber wir bauen auch irgendwie keine Kohle mehr ab und sagen, wir müssen halt einen Strukturwandel hinbekommen. Und das machen
da
wir.
Da gab es aber große Entschädigung.
Ja, natürlich. Und deswegen brauche ich aber die Frauen auch und muss denen dann helfen. Es fängt ja schon mal damit an, dass die Frauen alle in der Regel gar keine medizinische Versorgung bekommen, dass sie gar nicht krankenversichert sind. Und dann müssen sie natürlich rausgeholt werden, so wie es halt zum Beispiel auch Schweden von Anfang an gemacht hat. Wenn sie dringend aus dem Menschenhandel und aus dem ganz prekären Unterdrückungssystem rauskommen, dass sie eben in Häuser kommen, wo sich erstmal um sie gekümmert wird, dass sie dann gemeinsam auch begleitet werden in einen anderen Berufseinstieg. Und es ist jetzt auch nicht so, dass bei uns die Jobs nicht da wären, die sind ja auch da, aber erstmal müssen sie natürlich psychisch und physisch auch gestärkt werden und dann eben mit einer Krankenversicherung, mit einer eigenen Wohnung und mit einem eigenen Job auch bedacht werden.
Sie sprechen es gerade schon an, Menschenhandel, das klingt wirklich absolut widerlich so, und das ist in Deutschland trotzdem noch Realität und ich finde es schon fast extrem, wie wenig das thematisiert wird, weil es ist ein reelles Problem in Deutschland. Aber man hat ja, wenn man jetzt die Prostitution verbietet, dann sind diese Frauen ja trotzdem noch in Machtverhältnissen gefangen. Also die Zuhälter oder Menschen, die halt einfach die aus dem Ausland rausgeschleppt haben, sagen ja nicht von jetzt auf gleich, ja gut, jetzt ist es verboten, dann kannst du jetzt gehen. Also was verhindert, dass diese Frauen dann in die Illegalität geschleppt werden, dass sie das illegal weiterbetreiben müssen oder vielleicht einfach ins Ausland dann weitergeführt werden, wo es dann halt irgendwie andere gesetzliche Rahmenbedingungen gibt?
Also die Frauen sind ja jetzt schon in der Illegalität und die Frauen sind ja jetzt schon im Dunkelfeld. Bleibt man mal bei den 10%, die angemeldet sind, aber der Rest ja nicht. Und die Polizei ärgert sich auch massiv über dieses Argument, weil sie immer sagen, Prostitution lebt ja auch von der Sichtbarkeit. Es geht ja kein Freier ins Darknet, um sich eine Prostituierte zu suchen, sondern die gehen auf ganz normale Seiten. Man kann ja auch sich dann alles zusammenstellen, was man möchte. Von der Haarfarbe, der Körbchengröße, rasiert, nicht rasiert. Es ist ja so dieser Dreiklang aus Rassismus und Klassismus und Sexismus, der da immer eine ganz große Rolle spielt. Nur die Prostituierte hat halt erstmalig die Möglichkeit auch zu wissen, dass sie auf der richtigen gesetzlichen Seite ist, was sie halt momentan nicht ist, weil momentan wird ihr halt auch gedroht. Pässe haben sie eh keine mehr, die sind ihnen schon abgenommen worden, aber so, du, die Polizei will dir ja gar nicht helfen, das ist ja dein Feind. Also deswegen musst du natürlich auch dann immer das machen, was wir sagen, weil sonst hier wirst du sofort des Landes verwiesen. Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt zu sagen. Wie gehen wir mit den Frauen um, die hierher geschleppt wurden, auch was Aufenthaltstitel und Ähnliches betrifft. Also das sind alles ganz große Herausforderungen, die meines Erachtens aber lösbar sind. Nur diese Umkehrung, dass nicht mehr sie diejenigen sind, die was Falsches machen, sondern die, die es von ihnen verlangt haben und die, die dafür bezahlt haben, das wird schon mal einen ganz, ganz großen Paradigmenwechsel hinbekommen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir nicht seitdem es 2001 das erste Mal in ein angeblich normales Berufsfeld überführt wurde von der damaligen rot-grünen Koalition. Gut gemeint vielleicht, ja, so nach dem Motto, wir machen das Ganze jetzt als normalen Beruf. Hat mir über die Jahre gemerkt, dass es nicht funktioniert.
Also auch mit dem Wunsch, ein bisschen mehr Transparenz reinzubringen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür zu kriegen.
Anmeldungen reinzubekommen und so weiter, hat wie gesagt nicht funktioniert. Und dann haben wir ja auch vor 8 Jahren versucht, das Ganze nochmal zu verändern, innerhalb im System die Schrauben zu drehen und zu verändern, dass man gesagt hat.
2017?
2016, ja, genau. 16? Ja, 2016, 2017. Also keine Flatrate-Partys mehr, Kondompflicht und Ähnliches, Gesundheitsamt stärker einbinden. Aber das funktioniert auch alles in der Realität nicht. Deswegen ist wirklich die Möglichkeit, im System was zu ändern, nicht gegeben. Und weil Sie andere Länder ansprechen, wir haben jetzt 10 Länder mit dem nordischen Modell. Wir merken natürlich auch den Druck. Also wir sind zwar auch so oder so der Hotspot, aber seitdem Frankreich das nordische Modell eingeführt hat, geht es natürlich gerade an der französisch-deutschen Grenze auch ganz klar. Weiß man auch, wo der Weg hingeht. Spannend finde ich, auch wenn die Zuständigkeit nicht gegeben ist, dass die Kolleginnen und Kollegen in Europa beschlossen haben, eine Empfehlung auszusprechen an alle Mitgliedstaaten, flächendeckend in Europa das nordische Modell einzuführen. Aber es ist halt eine nationale Aufgabe, das zu tun. Und deswegen, nachdem ich Bundespolitikerin bin und keine Politikerin in einem anderen Parlament, ist es halt mein vorderstes Ziel, erstmal im eigenen Land dafür zu sorgen.
Klar. Sie haben schon gesagt, es gibt auch das Bestreben, mehr Aufklärung reinzubringen, unter anderem schon in Schulen. Was kann da passieren?
Ja, dass man eben auch jedem Mädchen, klar auch den Jungs, weil wenn man bei Prostitution ist, es sind ja selten Männer oder so gut wie keine Männer. Wenn, dann ist der Wunsch ja immer nach Jungs da. Das ist ja auch noch ein ganz schwieriges Thema. Aber dass man ihnen halt auch klar macht, was sie für einen Wert haben und dass der sich eben nicht darauf beschränkt, für Geld sexuelle Handlungen an anderen Menschen ausüben zu müssen oder über sich ergehen lassen zu müssen. Da fängt es halt schon mal an. Und wir lernen meines Erachtens auch in bestimmten Fächern vielleicht viel über, sage ich mal, über Abläufe, aber jetzt nicht dieses grundsätzliche, was stehen mir eigentlich später mal für berufliche Möglichkeiten zur Verfügung oder wie entdecke ich rechtzeitig, wenn da Mädchen auf eine schiefe Ebene geraten. Und es gab erst vor ein paar Wochen wieder einen Fall, wo sogar aus der Schule raus Klassenkameraden ihre Klassenkameradinnen verkauft haben. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Fall und auch ganz anders gelagert, weil bei Minderjährigen ist das Ganze ja nochmal hochdramatischer.
Ich würde jetzt mal schätzen, dass es auch nicht so alltäglich ist, dass es in der Schule in der Form passiert, dass Klassenkameradinnen verkauft werden.
Also sagen wir mal so, dass sie so richtig komplett, also als dass da Klassenkameraden als Zuhälter agieren, nein. Aber dass man natürlich in der Schule schon auch anfängt, weil man ja weiß, dass es in dem Land ganz normal ist und ganz legal ist, zu sagen, hey, hier, ich gebe dir mal einen Fuffi und dafür magst du mal das und das bei meinem Freund im Suff. Das passiert natürlich jeden Tag irgendwo.
Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, da hatten Sie ein Streitgespräch mit Renate Künast von den Grünen über dieses Thema. Und da bin ich über ein Zitat gestolpert. Sie haben gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Schüler nach der Schule überlegen, ob sie für 5 Euro einen Döner essen oder in eine Verrichtungsbox gehen. Und Verrichtungsbox musste ich erstmal googeln. Das klingt ein bisschen nach Dixi-Klo, aber das sind abgeschirmte Parkplätze oder Orte, wo Prostituierte ihren Job verrichten. Und ich kann mir einfach aus meiner Perspektive nicht vorstellen, dass sich ein Schüler nach der Schule denkt, ich entscheide mich jetzt zwischen einem Döner oder in einer
einer sexuellen Handlung in irgendeiner Bretterbox? Ist das was? Also ich habe dann ein paar Leute gefragt in meinem Umfeld, die in der Jugendhilfe arbeiten, die im sozialen Bereich arbeiten, und die haben gesagt, da habe ich noch nie was von gehört. Ist das wirklich was, wo Sie sagen, das ist eine Realität, dass sich Leute zwischen einem Döner und einer sexuellen Handlung nach der Schule entscheiden?
Das hat mir ein Sozialarbeiter genauso erzählt, der auf der Kurfürstenstraße arbeitet. Und der dann sogar gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, sich für die sexuelle Handlung zu entscheiden, ist größer, weil die 5 Euro günstiger sind als momentan die 8 Euro für einen Döner.
Das ist wild.
Habe ich mir nicht ausgedacht, sondern auf der Kurfürstenstraße und um den Kurfürstenstraßenstrich stehen ja diese Boxen. Hier in Berlin, ja, so 2000 Meter Luftlinie von da, wo wir uns gerade befinden. Und die stehen neben einem Kinderspielplatz, neben dem Gericht, mitten im Wohngebiet. Und das sind tatsächlich, weil sie sagen Dixi-Klo, Ökotoiletten, also so Holzverschläge. Ich war auch schon daneben gestanden, als da jemand rein ist. Und ich habe die aber auch schon gesehen, wenn die leer sind. Und die sind Kot, Urin, Eiter, Blut, Tücher, alles, was man sich da so vorstellen kann. Also wirklich widerlichst. Und das ist wirklich nichts, was ich mir hätte in meinen kühnsten Gedanken ausdenken können, sondern das war wirklich ein Zitat von jemandem, der da jeden Tag arbeitet.
Das nordische Modell ist halt einfach unfassbar breit. So, wir haben jetzt schon gemerkt, es gibt verschiedene Punkte. Es gibt das Verbot des Sexkaufes, es gibt eine bessere Strafverfolgung, es gibt eine Aufklärung. Fehlt noch irgendwas, was wir essentiell vergessen haben?
Ja, aber das Allerwichtigste, wir haben es zwar kurz angesprochen, aber das Allerwichtigste ist tatsächlich die Nachbetreuung. Mhm. Damit man dann die Frauen eben nicht alleine lässt und sagt, mhm, so, jetzt haben wir es zwar verboten, aber was machen wir jetzt mit euch? Und das ist, denke ich, das Entscheidendste.
Okay, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Das war schon ein hartes Brett und ich sag mal, das nächste wird nicht viel fröhlicher.
Seit dem Massaker der Hamas und dem militärischen Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen ist die Zahl der antisemitischen Übergriffe auf Jüdinnen und Juden in Deutschland drastisch gestiegen. Laut dem Bundeskriminalamt wurden seit dem 7. Oktober über 2000 antisemitisch motivierte Straftaten registriert. So viele wie im gesamten Vorjahr 2022. Immer wieder kommt es auf pro-palästinensischen Demonstrationen zu antisemitischen Äußerungen und Angriffen. Auch auf PressevertreterInnen. Getragen wird der Antisemitismus von linksextremen, rechtsextremen und islamistischen Kräften. Und nicht selten kommt er auch aus der Mitte der Gesellschaft, vom Stammtisch bis in die Hochkultur. Bei der Documenta in Kassel wurden bereits im Jahr 2022 Kunstwerke mit antisemitischen Darstellungen präsentiert. Und auch im Rahmen der diesjährigen Berlinale wurden zum Teil antisemitische Slogans verbreitet.
Ganz ehrlich, der 7. Oktober hatte für mich ein ähnliches Ausmaß wie damals 9/11. Und ich würde behaupten, dass alle, die da schon alt genug waren, wissen, wo Sie waren, als das passiert ist. Wo waren Sie und wie haben Sie reagiert, als Sie vom Massaker der Hamas erfahren haben?
Ich war in meinem Wahlkreis unterwegs und das war ja kurz vor der bayerischen Landtagswahl und war da auch auf Unterstützung für meine Landtagskollegen. Und ich habe es am Anfang nur zwischen zwei Terminen so mit einem halben Ohr mitbekommen und habe es aber ehrlicherweise gar nicht geglaubt im ersten Moment. Also es war eigentlich so dieses Nicht-Sein-Kann, was nicht sein darf. Und im ersten Moment hörst du, ja, da ist was in Israel passiert, aber also ich weiß noch genau, auch auf welchem Autobahnabschnitt ich war, aber das war erstmal dieses wahrscheinlich Verleugnung durch Verdrängung, weil man es gar nicht wahrhaben möchte und dann erst tatsächlich in der Nacht dann mich stärker damit beschäftigt und ja, seitdem eigentlich so gut wie jeden Tag. Ich hatte erst gestern wieder im Bundestag Angehörige von der Hamas entführten Geiseln bei mir im Büro, weil wir da in einem ständigen Austausch sind und ständig versuchen, auch die letzten, jetzt sind es ja noch über 130 Geiseln, die in Gefangenschaft sind, halt die auch noch frei zu bekommen. Mein Patenkind, das ich hatte, ist Gott sei Dank schon freigelassen worden, aber die Schwägerin von ihr ist jetzt zum Beispiel noch in Gefangenschaft und ja, das lässt einen natürlich seitdem keinen einzigen Tag los, weil ich auch in der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe bin und weil ich erst letztes Jahr mit Friedrich Merz zusammen in Israel war, Anfang des Jahres. Und da ging es um ganz andere Themen in Israel, Justizreform und Ähnliches. Ja. Und deswegen, ja.
Ich muss sagen, ich fand es wahnsinnig schockierend, dass nur kurz danach in Deutschland und in ganz Europa pro-palästinensische Demos auf den Straßen zu sehen waren und dass auf diesen Straßen offener Antisemitismus, teils mit Gewaltaufrufen zu sehen war. Und zwar nicht nur von Menschen mit migrantischem Hintergrund, wie oft in den Fokus gestellt wird, sondern auch von weißen Studierenden an Großstadtunis, die zum Beispiel Slogans wie Free Palestine from German Guilt gerufen haben. Hätten Sie sich vorstellen können, dass Antisemitismus von so vielen Seiten und mit so einer Intensität geballt hochkommen kann?
Ich habe es mir bis vor, jetzt muss ich überlegen, jetzt haben wir 2024, also ich würde mal sagen, so vor 5 Jahren ungefähr war ich eingeladen, das findet jedes Jahr in Deutschland, also da war ich gerade noch Staatsministerin im Kanzleramt und da war ich eingeladen zu einer Keynote vor jüdischen Jugendlichen, die sich auch mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt haben und die eine ganz große Konferenz, also aus ganz Europa und die eine ganz große Konferenz hier in Berlin hatten. Und egal, wo man auf der Welt war, war man schon an ganz vielen Orten, wo eine strenge Sicherheit ist. Oder jeden Tag auf dem Weg ins Büro, ins Kanzleramt. Und ich war bei diesem Abend, wo ich gesprochen habe, hier mitten in Berlin in einem Hotel, noch nie bei einer Veranstaltung mit so viel Sicherheit und Security. Es war so absurd. Es war Polizei vor Ort, es waren private Sicherheitsdienste da, es war strenger als an jedem Flughafen, bis ich erst mal drin war, dann an ganz vielen Tischen, wo du schon gesehen hast, Sicherheit, Sicherheit. Und dann war das eine sehr ausgelassene Stimmung und ich habe da meine Rede gehalten und dann war ich danach noch in der Diskussion und dann im Gespräch und ich habe wirklich am Schluss dann so gesagt zu den Jugendlichen, wer von euch oder gibt es jemanden oder wer von euch hat sich schon mal überlegt, aus Deutschland auszuwandern? Und dann gab es niemanden, der das noch nie überlegt hatte. Und es war für mich so vor 5 Jahren, vielleicht waren es auch schon 6 Jahre her, so das erste Mal, dass ich dachte, krass, wir bekommen so wenig mit. Ich bin zwar auch zu Hause bei mir in einer Synagoge engagiert. Der Heimatort, aus dem ich komme, hat noch einen Judenhof, eine Judenstraße, weil wir uns auch Lager waren früher. Also ich bin schon heimatgeschichtlich extrem, dachte ich, in den Themen drin. Aber wie viel Antisemitismus vorherrscht, wie viel so im Alltag passiert, das hatte ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm. Und wie die dauernd abgeschirmt sein müssen, wie hier dann auch die Kindergärten, die Schulen bewacht sind, das weiß man natürlich. Aber
Synagogen.
So, aber dass man, aber das ist ja immer so, wir haben ja auch alle schon mal ein Foto gepostet dann mit einer Kippa und haben gesagt, hier so, aber es ist ja alles so ein wahnsinnig billiger Mut, wenn du selber nicht jüdisch bist, dich zwar solidarisierst, aber wenn du hier über die Straße läufst und keinen Davidstern hast und keine Kippa trägst, bist du ja nicht so gefährdet. Und das hat mir das erste Mal nochmal gezeigt, was los ist. Und dann war der nächste politische Einschnitt eben, Sie haben es eben erwähnt, die Documenta. Weil das habe ich mir nicht vorstellen können, dass es noch möglich ist, dass in Deutschland mit Ansage antisemitische Kunstwerke so gezeigt werden und auch meines Erachtens die Reaktion darauf zu verhalten ist. Und nach dem 7. Oktober war es ja noch schlimmer, dieses dröhnende Schweigen, gerade aus der Kulturszene, über einen Monat lang. Es hat ja dann bis nach dem 7. November, also die einzige Schauspielerin, mit der ich dann eine gemeinsame Patenschaft hatte, weil die natürlich auch persönlich da ganz anders involviert ist, war Iris Berben. Mhm. Igor Levit hat natürlich viel gemacht, aber ansonsten, dass sich da mal jemand hinstellt und sagt, was ist hier eigentlich passiert? Dieses dröhnende Schweigen war ganz, ganz katastrophal.
Sie haben es gerade schon angesprochen, das ist vielleicht die beste Überleitung auf Ihre Maßnahme, die Sie als zweite Maßnahme mitgebracht haben. Und zwar ist das die Bekämpfung von Antisemitismus in allen Erscheinungsformen, aber besonders im kulturellen Bereich. Was muss die Politik da jetzt Ihrer Meinung nach tun?
Na gut, was können wir tun? Also es geht natürlich, weil ich dafür jetzt auch zuständig bin um Kultur, aber Sie haben ja auch die anderen wichtigen Punkte angesprochen. Was machen wir an den Universitäten? Was machen wir an den Schulen? Aber um mal beim Kulturbetrieb zu bleiben, der Bund zahlt ja auch viel und nicht nur der Bund, sondern die Länder oder die Stadt, also auf jeden Fall die unterschiedlichen politischen Ebenen.
Kulturförderung.
Kulturförderung, genau. Kulturstiftung und so weiter. Und wenn man sich jetzt mal die Berlinale zum Beispiel anschaut, bekommen die ja auch Gelder, einmal aus dem Bundeshaushalt, einmal natürlich aus dem Haushalt der Stadt Berlin. Und bei der Documenta in Kassel ist es aufgeteilt in Bund und ins Land Hessen und auch in die Stadt Kassel. Und dass es einfach keine öffentlichen Gelder geben darf, wenn antisemitische Werke ausgestellt werden, Antisemitismus skandiert wird, gelebt wird, verteidigt wird und dann im Worst Case dann auch für die Veranstalter eben das Geld wieder zurückgezahlt werden muss. Das ist jetzt eine der Maßnahmen, weil Geld tut natürlich immer am meisten weh. Und dann kommen natürlich immer die ganzen Sachen wie, ja, das ist doch die Kunstfreiheit. Antisemitismus ist halt keine Kunstfreiheit. Und da haben wir, glaube ich, schon mit einigen in der Diskussion ein unterschiedliches Verständnis, was darf gerade noch gedeckt sein und was darf eben nicht gedeckt sein.
Der Berliner CDU-Kultursenator Joe Ciallo wollte eine Antidiskriminierungsklausel einführen, genau für solche Fälle, um sicherzustellen, dass keine Gelder mehr in antisemitische Projekte fließen. Dann gab es da Protest und dann gab es einen Rückzieher. War das nicht ziemlich inkonsequent?
Also da geht es um juristische Bewertungen. Wie ist sowas dann auch? Also wenn man sowas einführt, muss es natürlich dann auch juristisch hieb- und stichfest sein. Ich glaube, es ist lösbar. Ich finde den Grundansatz vom Joe Giallo ganz hervorragend. Das brauchen wir nicht nur für Berlin, das brauchen wir für den Bund, das brauchen wir für alle Bundesländer. Da sind wir auch gerade dabei, uns drum zu kümmern, wie kann das Ganze auch mit der Bundeshaushaltsordnung so gestrickt sein, dass sowas auch in Zukunft möglich ist und wie kann man auch schon im Vorfeld versuchen zu verhindern, dass es überhaupt erst zu solchen Eklats kommt. Man hat es ja auch beim letzten Mal bei der Dokumente, hat man schon gesagt, wie ist es mit Indonesien, wenn die jetzt da den Hut aufhaben beim Kuratieren. Jetzt ist es ja so, dass die Findungskommission der nächsten Dokumente erstmal zurückgetreten ist. Also die Frage ist ja auch, wird die nächste Dokumente überhaupt so stattfinden können, wie sie momentan geplant ist. Aber dass da jetzt wirklich dann auch mal schnell BKM, also Bund und das Land und die Stadt sich zusammensetzen müssen und auch mal festlegen müssen, was wollen wir und auch mal die Worst-Case-Szenarien durchspielen muss. Was passiert denn im Fall, wenn? Weil ich bin auch in meinem sehr engen Austausch mit Josef Schuster und der zum Beispiel ist der festen Überzeugung,
wer ist das?
Der Präsident vom Zentralrat der Juden in Deutschland und der ist der festen Überzeugung, dass er glaubt, leider, dass sich sowas wiederholen wird. Und da ist dann schon die große Frage, nicht nur, ob sich's wiederholt, sondern wie gehen wir dann damit um und haben wir wirklich daraus gelernt aus dem letzten Skandal?
Wenn so eine Antidiskriminierungsklausel auf Bundesebene eingeführt werden würde, wer würde dann entscheiden im konkreten Fall, ob Gelder abgezogen werden oder zurückgezahlt werden müssen?
Na, es kommt darauf an, aus welchem Haushalt das Ganze dann finanziert ist. Aber wenn natürlich dann es zum Beispiel aus dem Haushalt des BKM finanziert ist und ganz klar ist, sobald sowas passiert, dann wird es halt die Rückforderungen auch diesbezüglich geben. Das ist
also direkt aus den Ministerien?
Aus den Ministerien, beziehungsweise das kann man ja auch so stricken, wie man möchte. Man kann da auch nochmal eine Findungskommission einführen, man kann dann einen Kabinettsbeschluss machen, man kann einen Beschluss, eigentlich müsste der Beschluss im Bundestag auch nochmal gefällt werden, weil der Haushalt von der Legislative dann verabschiedet wird. Aber da gibt es ja immer dann Empfehlungen auch aus den Häusern raus. Aber der Haushalt wird tatsächlich im Parlament abgestimmt.
Wenn man mal auf die mediale Ebene geht, wenn Sie in der letzten Zeit mal auf TikTok unterwegs waren, da gibt es so vielen pro-palästinensischen oder eher anti-israelischen Content, der zu einem beträchtlichen Teil aus Desinformation besteht. Das hat doch viel mehr Einfluss als die Aussage von irgendwelchen Kulturschaffenden auf irgendeiner Bühne oder irgendeiner Dokumenta. Wie kann die Politik da was bewirken? Oder andersrum gefragt, kann sie da überhaupt was bewirken?
Ja, das ist viel schwerer, da was zu machen, ganz klar. Aber das ist mir natürlich auch begegnet. Mir sind auch die Fragen, ich bin ja viel in Schulen unterwegs und genau die Fragen kommen von Schülerinnen und Schülern. Sechste Klasse, siebte Klasse, die Fragen waren so, für wen sind wir eigentlich?
Also das ist ein Fußballspiel.
So, für wen sind wir? Und ach so, Israel sind gar nicht die Bösen. Ach so, Gaza. Ja, also da ist natürlich ganz wenig Aufklärung, sondern das Wissen speist sich tatsächlich aus diesen Videos, speist sich tatsächlich aus TikTok. Es gibt ja unterschiedliche Länder, aber auch Kolleginnen und Kollegen hier, die sagen, ja, bis zum bestimmten Alter darf halt auch TikTok einfach nicht genutzt werden, muss verboten werden und so weiter. Das funktioniert natürlich alles auch überhaupt nicht.
Wie auch.
Ja, so. Sondern die Frage ist, wie kann man, und das geht meines Erachtens nicht national, das geht wirklich maximal auch von der europäischen Ebene, wie kann eine Regulierung oder ein Einwirken auf die Plattformbetreiber sein, dass dieser Content halt runtergenommen und gelöscht werden muss? Das muss möglich sein, wenn es wirklich ganz klar ist, dass es antisemitisches Verhetzungspotenzial ist oder wie Sie es gerade beschrieben haben, eben die Desinformationen, die da stattfinden. Aber das geht wirklich meines Erachtens nur mit Druck aus der Europäischen Union und das können die Nationalstaaten alleine überhaupt nicht mehr bewerkstelligen.
Es ist ja oftmals auch nicht nur eine wirklich blatante Desinformation, sondern einfach eine fehlende Einordnung. Ich meine beispielsweise, wenn man sagt, okay, da sind jetzt über 30.000 Menschen in Gaza gestorben, dann muss man sagen, woher kommen die Zahlen? Aus dem Gesundheitsministerium in Gaza? Was heißt das? Das ist von der Hamas kontrolliert. Was machen die? Die differenzieren nicht zwischen Hamas-Kämpfern und Zivilisten. Und da hat man halt schon mal irgendwie diese Divergenz. Wenn man hört, 30.000 Menschen sind gestorben, dann hat man erstmal unschuldige Frauen und Kinder im Kopf. Aber dass da ein fünfstelliger Bereich, wenn man nach israelischen Angaben geht, Hamas-Kämpfer sind, das wird beispielsweise auch in dieser Form oft nicht eingeordnet. Wie viel Verantwortung sehen Sie da bei der Politik, dass das auch offensiver kommuniziert wird? Und wie viel Verantwortung sehen Sie da vielleicht auch bei Leuten wie uns, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ich glaube, dass wir da beide eine große Verantwortung haben. Aber wie Sie es schon richtig sagen, wenn Sie jetzt einen TikTok drüber machen, haben Sie vielleicht auch noch eine gewisse Reichweite. Jetzt ist ja der Bundeskanzler ganz neu auf TikTok.
Hat eine ziemlich große Reichweite mit seinem ersten TikTok sogar gekriegt.
Genau.
Auch wenn es nur eine Aktentasche war.
Und deswegen sind wir sind auch viele wieder von uns, ich auch nach ein paar Jahren Abstinenz, auch wieder zurückgekehrt. Widerwillig, unfreiwillig nicht, aber widerwillig.
Warum widerwillig?
Widerwillig, weil ich wahrscheinlich, ich habe sehr große Diskussionen immer zu Hause. Und wenn sie drei Kinder haben, dann ist der Wunsch nicht da, dass die Mutter auf TikTok ist. So, es ist immer alles sehr peinlich. Und deswegen muss man immer überlegen, welche Kämpfe man kämpft. Und die meisten Kämpfe werden ja immer am Küchentisch entschieden. Deswegen widerwillig. Aber ehrlicherweise aus einem anderen Antrieb auch raus, weil ich der AfD die Plattform nicht überlassen will, weil ich es furchtbar finde, dass die da so eine riesengroße Hausmacht haben, dass die da so viral gehen, was kein Wunder ist, weil Hass natürlich immer einfacher viral geht.
Und,
so, also deswegen, aber ich sehe es halt als Notwendigkeit an, dann trotzdem da zu sein und das alles nicht zu überlassen. Aber ja, klar, haben Sie genauso wie wir auch eine Verantwortung zu sagen, wir ordnen das ein und nicht nur hier. Wir sind ja jetzt hier, na, für die, die zuhören, mitten in Berlin-Mitte, direkt neben dem Deutschen Bundestag. Und Berlin-Mitte ist ja nicht Deutschland. Und ich führe diese Diskussionen ja auch im ländlichen Raum. Ich war neulich in einem 100-Einwohner-Dorf bei einem Frühschoppen zur Europawahl. Waren auch 100 Besucherinnen und Besucher da, auch aus den umliegenden Gemeinden. Und da hat auch einer einen saublöden Spruch abgesondert zum Thema Israel-Gaza. Und dann hat die, die es moderiert hat, war nicht so im Thema und derjenige, der da gesprochen hat, auch gerade nicht. Dann hat er gesagt, ich möchte was dazu sagen. Ja, passt es ja her. Ja, doch, ich muss jetzt hier was dazu sagen. Wir sind hier zwar im totalen ländlichen Raum, aber ich muss da jetzt einfach das mal ganz klar einordnen, worüber hier so ganz flapsig geredet wird, auch mit einem zustimmenden Gemurmel. Dann habe ich meine Sicht der Dinge dargestellt. Dann gab es auch großen Applaus und dann steht jemand auf und sagt, Sie können doch nicht sagen, dass alle, weil ich gegen die Hamas halt sehr stark und habe die Hamas eingeordnet und dann sagt er, ja, er ist auch Moslem und Sie können doch nicht sagen, alle Moslems sind Terroristen. Das habe ich mit keinem einzigen Satz gesagt. Aber dann hat er versucht, in der Veranstaltung das komplett wieder zu drehen, sodass dann schon ein ganz, ganz großer Streit und eine große Diskussion entstanden ist. Und das ist natürlich in so einer Stimmung an einem Sonntag früh in Bayern, bei einem Frühschoppen, gibt es sicherlich, wie Sie es vorhin so genannt haben, nettere Themen. Mhm. Aber ich finde es ganz wichtig, da aufzustehen, Zivilcourage zu zeigen und zu sagen, nee, man darf solche Sachen, auch wenn man innerlich dann tobt, nicht unwidersprochen stehen lassen. Sagen, naja, Gott, geht schon wieder vorbei. Nee, das geht halt nicht vorbei, weil sie es genau am Anfang ja richtig eingeordnet haben mit diesem, wo fängt's an, wo hört's auf und wo ist es noch der Judenwitz hier und das Vorurteil da. Und das ist leider doch tiefer verwurzelt, als ich es für möglich gehalten hätte.
Und ich merke einfach auch, dass das dann einfach ein Thema ist, wie kaum ein anderes, wo wirklich Menschen so schnell auf 180 sind und so sehr den eigenen Standpunkt als das Maß der Dinge sehen und alles, was da irgendwie gegen das eigene Empfinden geht, sofort als persönlichen Angriff nehmen. Also ich mache das jetzt auch schon ein paar Tage so hier, aber ich habe kein Thema gesehen, was so viele krasse Emotionen evoziert. Und ich glaube, ich verstehe da auch irgendwie so ein bisschen, dass Menschen manchmal einfach auch es scheuen, in die Diskussion zu gehen, einfach weil es halt einfach auch wahnsinnig anstrengend ist und man sich halt einfach auch mit einem sehr, 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 sehr komplexen Sachverhalt auseinandersetzen muss.
Und bekommen Sie auch so viele DMs dann und so viele?
Ja, definitiv. Also wir kriegen sehr viele DMs, sehr viele Kommentare bei jedem Thema, was noch nur ansatzweise in die Richtung geht.
Ich habe gestern mit einer Unternehmerin gesprochen und dann haben wir halt auch über das Thema geredet und habe auch erzählt, wie viel Hass ich dann immer bekomme und wie viel Drohungen und was weiß ich. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat zum Glück sich entschieden, weil sie es nicht muss, am Anfang sich zu dem Thema öffentlich nicht zu äußern. Und heute ist sie froh nach einem halben Jahr, weil das will man sich ja nicht antun. So. Klar, auf der einen Seite ist es natürlich so auch total verständlich, wenn es nicht notwendig ist. Aber in unser beider Jobs geht es nicht. Da muss man ganz, ganz klar Stellung beziehen und muss dann auch immer, immer, immer wieder widersprechen, so hart es ist. Und ich weiß genau, ich werde jetzt wieder, wir haben jetzt wieder von den Geiseln eben verwandelt da. Ich werde jetzt wieder ein paar Posts machen. Es steht jetzt noch für ein paar Wochen auch vom Paul-Löwe-Haus, vom Bundestag eine ganz große Sanduhr, dass die Zeit wegrennt. Und ich bin mir ganz sicher, dass wieder mit jedem neuen Post es dann auch wieder neue Verrückte aus allen Löchern kriechen lässt. Aber das muss man eben im Vorfeld schon einpreisen und wissen. Und das muss einem dann auch egal sein.
Ein Thema haben wir noch und wir gehen weiter.
Etwa 8-15% der Frauen und Mädchen sind in Deutschland an Endometriose erkrankt. Sie leiden unter heftigen Regelschmerzen und weiteren schmerzhaften Symptomen, die zwar behandelbar, aber nicht heilbar sind. Auch die Chance, schwanger zu werden, wird durch Endometriose erheblich reduziert. Die Zahl der Diagnosen steigt, trotzdem ist die Krankheit in weiten Teilen der Gesellschaft noch immer wenig bekannt. Vor allem am Arbeitsplatz wird sie oft tabuisiert. Und auch in der Politik schenkt man der Krankheit wenig Aufmerksamkeit.
Wenn ich mit Frauen in meinem Freundeskreis spreche, dann leiden ungelogen ein Drittel bis die Hälfte an Endometriose. Das hat einen wahnsinnigen Stellenwert und klaut den Betroffenen auch krass viel Lebensqualität. Und das mag Zufall sein, dass ich da so viele Leute kenne, die das haben. Aber wenn man auf die Zahlen schaut, dann kennt wahrscheinlich jeder von uns eine Person, die das betrifft oder selber drunter leidet. Warum hat das Thema in der Gesundheitspolitik so eine geringe Relevanz?
Weil es nur Frauen betrifft, hauptsächlich. Wie fast jedes Thema, was Frauen betrifft, sowohl grundsätzlich als auch gesundheitspolitisch eine ganz geringe Relevanz hat.
Ich muss an eine Bundestagsdebatte denken, wo die Kollegin Heidi Reichnick von den Linken in ihrer Rede gesagt hat, ich habe das Zitat extra mal rausgesucht, ich frage mich wirklich, was muss passieren, um hier endlich mal aktiv zu werden? Ich weiß die Antwort, Sie wissen die Antwort, es müssten Männer betroffen sein, dann wäre hier schnell was los. Denn wenn sich Männer jeden Monat vor Schmerzen krümmen würden und ihrem Alltag und Beruf nicht nachgehen könnten, dann wären wir schon deutlich weiter, aber es sind ja eben nur Frauen. Braucht es wirklich erstmal eine Frau im Gesundheitsministerium, damit sich wirklich was ändert?
Das Spannende ist, als ich angefangen habe, mich um Frauengesundheit zu kümmern, ich bin zwar nicht im Gesundheitsausschuss, aber eben im Frauenausschuss und habe eben, weil Sie ja ganz am Anfang gefragt haben, ja, wie ist das jetzt Opposition und so, und man möchte ja in der Opposition nicht 4 Jahre oder 8 oder wie auch immer drauf warten, dass man endlich wieder regiert, sondern ja auch was Sinnvolles machen, habe ich mir tatsächlich den ganzen das Thema Frauengesundheit auch ganz speziell nochmal ausgesucht. Da war Endometriose eines der ersten Themen, über das ich tatsächlich hauptsächlich über Instagram auch gestoßen bin, weil ich da, ist auch wie so ein Rabbit Hole, man fängt da einmal an und wenn man es dann mal was dazu macht, die Resonanz wirklich gigantisch und auch von männlichen Kollegen, von denen ich es nie erwartet hätte, ein männlicher Kollege, der immer mal ein bisschen eher so flapsig zu Frauenthemen sich mir gegenüber äußert, der dann plötzlich kommt und sagt, du, meine Tochter hat es auch, danke, dass du das jetzt endlich mal magst. Ein anderer älterer Kollege, der kommt und sagt, meine Büroleiterin hat es, danke, dass da mal was passiert. Das heißt, wenn man dann mal anfängt, sich damit zu beschäftigen, und da gäbe es ja 1000 frauenpolitische und frauengesundheitspolitische Themen, wenn man das macht, ist die Resonanz Wahnsinn. Und dann kommt noch dazu, auch da merke ich wieder, ich hatte einen Mitarbeiter, jetzt ist es ein ehemaliger Mitarbeiter, der war mit mir auf dem Dorf bei mir im Wahlkreis unterwegs, auf so einem Straßenfest, also wirklich der krasseste ländliche Raum. Und der war auch immer so der Meinung, er macht es schon, der hat mich immer unterstützt in allem, aber so ist es wirklich ein Thema auch für einen Wahlkreis. Und dann kam so eine ältere Frau und hat gesagt, oh Gott, Frau Bär, vielen Dank, wir haben Ihre Rede im Bundestag gehört und Ihre Veranstaltung verfolgt und meine Tochter hat es und die wird nicht schwanger. Das heißt, das ist ja auch so spannend, dass immer so manche leider auch von ihren Kollegen, ja. Ich war beim Zeitungsinterview und dann sagt ein Redakteur zu mir, warum ich mir immer so Exotenthemen aussuche. Und dann habe ich gesagt, also wenn 10-15% der Frauen davon betroffen sind, dann sind die ja nicht nur in Berlin davon betroffen oder in Hamburg und in München, dann wäre es das auch schon wert, sich drum zu kümmern. Aber dann sind die auch in Oberleichtersbach betroffen, dann sind die auch in Schweinfurt betroffen und dann sind die auch in Haßfurt betroffen. Und das finde ich immer so krass, dass die, die es nicht kennen, erstmal per se sagen, was ist denn das für ein Frauengedöns und was muss man machen? Und deswegen habe ich relativ am Anfang, da war auch noch Corona, eine ganz große Online-Konferenz ins Leben gerufen mit Betroffenen, mit Ärztinnen und Ärzten, mit einem Kollegen von mir im Bundestag, der auch Arzt ist, aber auch mit einer der Endometriose-Päpstinnen hier an der Charité in Berlin, Frau Professor Mexner, die auch so eine Endometriose-Bibel mal geschrieben hat, damit man eigentlich nicht als hysterisch abgestempelt wird, weil viele Frauen erzählen, neben den Schmerzen ist halt so dieses, stell dich halt nicht so an. Ich meine, wir haben das früher auch aushalten müssen. Du hast halt alle 4 Wochen einfach mal, ne, stärkere Regelschmerzen. Jetzt führ die doch nicht so auf. Wenn man sieht, was damit einhergeht, was mit den Gewebeverwachsungen ist, wie lang es dauert im Schnitt, die einen sagen 7 Jahre, die anderen sagen 10 Jahre, bis überhaupt mal eine Diagnose da ist. Das ist ja einfach ein absoluter Wahnsinn. Und deswegen haben wir dann auch aus der Opposition raus, obwohl ich 4 Wochen vorher noch einen negativen Bescheid aus dem Gesundheitsministerium bekommen habe, dass es keine Gelder geben wird. Nach unserer Veranstaltung gab es dann doch 5 Millionen Euro erstmal für Forschung. Das ist jetzt fast 2 Jahre her, aber jetzt habe ich bei den Professoren, gerade mit einem aus Erlangen, aber jetzt auch hier in Berlin, gesprochen. Jetzt fließen die ersten Gelder. Jetzt war ich neulich mit einer Frau zusammen, die hat die erste Selbsthilfegruppe, die erste Sport-Selbsthilfegruppe für Endometriose-Patientinnen gegründet, um mit bestimmten Sportarten auch für eine Linderung zu sorgen, wo sie durchgekämpft hat, auch kofinanziert mit der Charité, aber durchgekämpft hat, eine ganz großartige Frau, dass alle Krankenkassen das akzeptieren und mit unterstützen. Das ist ja auch eine Wahnsinnsarbeit. Aber sowas geht halt nur, wenn viel drüber gesprochen wird und wenn man es halt wirklich in der breiten Öffentlichkeit bekannt macht, weil viele Frauen auch erst durch die Debatten, durch unsere Veranstaltung, durch die Debatte, die wir haben aufsetzen lassen im Bundestag, also Unionsfraktion, durch diese Debatten mitbekommen haben, das könnte ja was sein, was ich vielleicht auch habe.
Und nicht nur starke
Regelschmerzen. Und nicht nur starke Regelschmerzen, wo man sagt, jetzt nimm halt mal eine Tablette und jetzt stell dich halt einfach mal nicht so an.
Was würde Dorothee Bär mit der absoluten Mehrheit anders machen?
Ich würde im Gesundheitsministerium als allererstes mal alles auf Frauengesundheit ausrichten. Und das ist ja nicht nur Endometriose, das Lipödeme, das ist das ganze Thema Wechseljahre, aber davor auch schon Regelschmerzen, das ist das ganze Thema Schwangerschaften, Schwangerschaften auch im Sinne von, was auch nach den Schwangerschaften dann passiert. Fehlgeburten, über Fehlgeburten wird überhaupt nicht geredet. Jede zweite Schwangerschaft funktioniert überhaupt nicht. Was ist eigentlich danach mit den Frauen? Wie schnell muss man dann wieder auf die Arbeit gehen? Ja, sofort wieder. Also das sind alles so, einfach mal Frauen für ein paar Jahre auch in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen. Medikation, die Medikation ist komplett auf Männer ausgerichtet. Dann Frauenherzen schlagen an, das heißt eine Kampagne, dass man einfach beim Herzinfarkt, es haben zwar mehr Männer einen Herzinfarkt, aber bei Frauen wird er weniger erkannt. Ja, Frauen sterben häufiger an einem Herzinfarkt. Und einfach mal zu sagen, wir legen jetzt mal den Schwerpunkt wirklich auf Frauengesundheit, weil das nun mal die Hälfte der Bevölkerung ist und weil wir im Jahr 2024 komplett unterbelichtet sind bei dem Thema.
Was muss im Job passieren? Weil ich meine, für Frauen ist es schon mit Endometriose teilweise ja schon schwierig und manchmal teilweise auch nicht machbar, nur am Schreibtisch zu sitzen, wenn es besonders schlimm ist. Und wenn man überlegt, in einem Job wie, wenn man Erzieherin ist oder Krankenpflegerin ist, dann rennt man rum, dann muss man Sachen heben, dann ist Arbeiten undenkbar. Braucht es da Sonderurlaub für Betroffene? Reicht eine normale Krankschreibung aus? Was erwarten Sie da von Arbeitgebern in diesem Land?
Also die schlimmsten Fälle sind bei Frauen, die noch in der Probezeit sind und wo es natürlich in der Probezeit mindestens ein paar Mal stattfindet, die dann es nie schaffen, dann auch weiter beschäftigt zu werden. Deswegen braucht es nach der Diagnose, und das ist ja oft schwer, die erstmal zu haben, aber spätestens dann braucht es die Möglichkeit, da eine Sonderkrankschreibung auch zu bekommen, eine akzeptierte, damit man dann auch wirklich die Möglichkeit hat, mit der Krankheit auch einen Beruf ausüben zu können.
Ist das, also ich meine, es gibt ja schon verschiedene Unternehmen, die Periodenurlaub gewähren, dass man halt sagt, okay, wenn du jetzt besonders starke Schmerzen hast im Monat, dann hast du einen Urlaubstag mehr. Würde das in die gleiche Richtung gehen?
Wir können da sehr viel von den Briten lernen. Also gerade bei den Briten ist es zum Beispiel auch beim Thema Wechseljahre so, dass da die Arbeitgeber viel, viel mehr Wert auf ihre Arbeitnehmerinnen legen. Und gerade bei genau diesen Symptomen, die dann einfach da sind, sie entweder von zu Hause arbeiten lassen oder eben nicht arbeiten lassen oder schon im Vorfeld auch ganz andere medizinische Unterstützung, schon innerbetriebliche Gesundheitsmaßnahmen auch machen. Also ich denke, da muss man in Deutschland das Rad nicht neu erfinden. Da gibt es schon andere Länder, die da weiter sind und die auch verstehen, auch wenn es hauptsächlich ein wirtschaftliches Verständnis ist, aber das ist mir ehrlicherweise egal, warum man es dann auch versteht. Die haben natürlich auch ein Recht darauf zu sagen, wir müssen das betriebswirtschaftlich auch beurteilen, dass es natürlich viel besser ist, sich um die Arbeitnehmerinnen, die man hat, an der Stelle auch zu kümmern, dass sie die als wirklich ganz, ganz wichtiges Gut ihres Betriebes ansehen und dann meines Erachtens dann eben nicht drauf verzichten auf die Arbeitskraft, die dann eben da wäre.
Okay, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir haben 3 große Themenbereiche gehabt. Wir haben zum einen das Sexkaufverbot als erste Maßnahme, dann haben wir die Bekämpfung von Antisemitismus als zweite Maßnahme und jetzt die Frauengesundheit in den Vordergrund stellen, unter anderem bei der Endometriose. Ich würde behaupten, weil die CSU eine regionale Partei ist, haben sich viele Menschen in unserer Zielgruppe noch gar nicht so intensiv mit ihr auseinandergesetzt. Und Sie haben jetzt die dankbare Aufgabe, ein bisschen Werbung zu machen oder vielleicht sogar mit Klischees aufzuräumen. Ich habe ein paar schnelle Fragen noch dabei.
Okay.
Was kann Markus Söder besser als Friedrich Merz?
Also der Markus Söder ist ein Franke, das heißt, der kann natürlich alles. Der ist da komplett perfekt in allem, aber was er vielleicht
bayerische
noch...
Bayerische Bescheidenheit hier.
Ja, und noch gepaart dann mit dem Frankentum. Er ist auf jeden Fall jemand, der extremer Hundefan ist, würde ich sagen. Und ich finde es immer ganz bezaubernd, wenn er vor allem die Fotos von seinen Hunden postet. Aber ansonsten kann er wahnsinnig viel natürlich. Klar, alles. Eigentlich Markus Söder kann alles, lassen wir es mal so stehen.
Dann wäre der bessere Kanzlerkandidat als Friedrich Merz?
Ich möchte halt auch einen großartigen bayerischen Ministerpräsidenten. Ne? Personalunion halt ist halt schwierig. Jetzt. Ja, das ist alles. Sind beides zwei ganz tolle Typen, muss man sagen. Und wir schauen mal, was passiert.
Diplomatisch. Wenn die CSU den Kanzler oder die Kanzlerin stellen würde, gäbe es dann eine Kreuzpflicht im Kanzleramt?
Also ich hatte in meinem Büro im Kanzleramt schon ein Kreuz, also von daher gab es da auch schon ein Kreuz im Kanzleramt, was sogar mein damaliger Diakon mit meiner Wallfahrergruppe gemeinsam mit mir geweiht und gesegnet hat.
Aber eine Pflicht gibt's nicht.
Ich fände es schon schön, wenn im Kanzleramt ein Kreuz hängen würde. Vielleicht hängt auch irgendwo anders noch eins, das habe ich in den Jahren gar nicht so genau inspiziert. Ich fand es schade, als das Kanzleramt gebaut wurde, ja noch in Auftrag gegeben, auch von Helmut Kohl, eingeweiht dann von Gerhard Schröder, dass Gerhard Schröder bei der Einweihung auf den kirchlichen Segen verzichtet hat. Das fand ich persönlich schade damals.
Welches Klischee können Sie über die CSU nicht mehr hören?
Dass da keine Frauen sind.
Sollten mehr Frauen in der CSU sein?
Es sollten in allen Parteien mehr Frauen sein. Es sollten in allen Parteien auch mehr Frauen Verantwortung haben. Wir können auch noch mehr brauchen. Also wenn ihr in Bayern wohnt und noch nicht wisst, wo ihr euch politisch engagiert, ich nehme euch persönlich auf.
Vervollständigen Sie den Satz. Die meisten wissen nicht, dass die CSU
die coolste Partei von allen ist. Wirklich, das wissen die wenigsten, aber es ist halt nun mal, wir sind doch hier, um Fakten zu verbreiten.
Alternative Fakten vielleicht auch.
Was? Schneiden, rausschneiden bitte.
Und jetzt mal ganz selbstkritisch, was kann die CSU von der Ampel lernen?
Wie man es nicht macht.
Plain and simple. Okay, es hat sich so ein bisschen zu der Tradition entwickelt bei uns, dass wir hier musikalisch rausgehen. Wenn Dorobert sich nach einer stressigen Sitzungswoche in ihr Gamer-Outfit schmeißt, auch wenn es nicht die Jogginghose ist, ein paar Snacks bereitstellt, Konsole anmacht, welche Musik hört sie dabei?
Ich bin sehr breit gefächert, weil ich ja sehr lange auch beim Radio gearbeitet habe, aber weil sie mich ja nach einem Lied gefragt haben, was ich finde auch ein gutes politisches Motto manchmal ist, Stichwort Leben und Leben lassen, Liberalitas Bavariae, auch wenn es vielleicht nicht im Sinne der Komponisten war, es so zu meinen, für die CSU zu schreiben, aber von den Ärzten lasse reden.
Alles klar. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren.
Danke.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk. Das haben
die
immer schon
gemacht. Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.